SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind drei unserer Themen bis 12:30. Beim EU-Gipfel scheitern Deutschland und Frankreich mit ihrem Vorschlag, wieder direkte Gespräche mit Putin zu führen. Wir besprechen mit unserem Brüssel-Korrespondenten, was dahinter steckt. Bundesgesundheitsminister Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wila warnen vor Gefahren durch die Delta-Variante. Und Tote, Verletzte und Zerstörung nach einem Tornado in Tschechien. Wir fragen den Meteorologen Sven Plöger, wie es zu solchen Wetterphänomenen kommt und ob sie häufiger werden. So hat sich Bundeskanzlerin Merkel ihren letzten EU-Gipfel wahrscheinlich nicht vorgestellt. Wie oft konnte sie sich in den letzten Jahren vor die Kameras und Mikrofone stellen, die vor dem Europagebäude in Brüssel auf sie warteten und Erfolge melden, meist nach langen, zähen Nachtverhandlungen, aber heute nicht. Sie und Frankreichs Präsident Macron sind mit ihrem Vorstoß zur Russlandpolitik gescheitert. Nach einer langen Phase der diplomatischen Eiszeit wollten sie, dass die Europäische Union wieder direkt mit dem russischen Präsidenten Putin verhandelt. Vor allem die osteuropäischen Staaten waren aber strikt dagegen. Sie fühlen sich durch die aggressive russische Außenpolitik weiterhin bedroht. Aber auch andere Mitgliedstaaten haben blockiert. Angeblich war die deutsche Delegation überrascht, wie vehement ihr Vorstoß abgelehnt wurde. Unser Brüssel-Korrespondent ist Jeff van Überbach. Herr Überbach, hat Merkels Team die Stimmung da komplett falsch eingeschätzt?
Ja, es sieht jedenfalls ganz danach aus. Die Bundeskanzlerin hat sich in der Nacht ja auch einigermaßen enttäuscht darüber geäußert, wie die Diskussion gelaufen ist. Ganz offensichtlich hatten Angela Merkel und Emmanuel Macron gedacht, dass es diese vorgeschlagene Kombination aus Druck, aus angedrohten neuen Sanktionen, auch Wirtschaftssanktionen auf der einen Seite und einem erneuerten Gesprächsangebot auf der anderen Seite, dass diese Kombination mehrheitsfähig sein könnte. Das war allerdings nicht der Fall. Vor allem in Osteuropa, Sie haben es gesagt, hält sich das Verständnis in engen Grenzen, um es mal vorsichtig zu sagen. Da heißt es, also wenn wir dem Kreml jetzt ohne irgendwelche Vorleistungen ein Gipfeltreffen mit Präsident Putin vorschlagen, also Vorleistungen wie die Krim zu räumen oder die Aktivitäten in der Ostukraine einzustellen. Also wenn das ohne Bedingungen vorgeschlagen wird, dann wäre das ein gewaltiger strategischer Fehler, denn solche Gesprächsangebote werden in Moskau immer als Zeichen der Schwäche verstanden und dann entsprechend ausgenutzt. Das sollte man besser nicht tun. Die Niederlande sind auch sehr, sehr skeptisch. Die haben zu Russland ja ohnehin ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis aktuell. Da geht es um den Abschuss einer Passagiermaschine vor einigen Jahren über der Ukraine. Dabei sind sehr viele Niederländer ums Leben gekommen und Russland tut nach Ansicht der Regierung in Den Haag viel zu wenig, um die Sache aufzuklären. Also es gab und gibt Gegenwind für Macron und für Merkel aus unterschiedlichen Richtungen und deshalb findet sich auch nur eine recht allgemeine Formulierung in der Gipfelerklärung, dass die EU erstmal prüfen soll, ob und welche Gesprächsformate mit Moskau es in der Zukunft vielleicht irgendwann mal geben könnte.
Wenn Deutschland und Frankreich etwas angeschoben haben, dann gab es in der Vergangenheit häufig Unterstützung dafür. Liegt das Scheitern jetzt nur an diesem speziellen Thema oder gibt es da ein neues Selbstbewusstsein bei manchen Mitgliedstaaten?
Beides würde ich sagen. In Osteuropa gibt es natürlich diese ganz besondere Sensibilität, wenn es um Russland geht. Das liegt an den historischen Erfahrungen, die zum Beispiel das Baltikum oder Polen mit Moskau gemacht haben. Und es liegt an der geografischen Nähe. Paris zum Beispiel ist ja sehr viel weiter von der russischen Grenze weg als etwa Warschau oder Prag. Das ist das eine. Und vielleicht Punkt zwei noch. Vor allem in den kleineren Mitgliedstaaten gibt es immer wieder mal das Gefühl, wir werden von Deutschland und Frankreich überrumpelt. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das war in diesem konkreten Fall wohl auch wieder so, denn dieser gemeinsame Vorschlag von Merkel und Macron ist erst am Mittwochnachmittag aufgetaucht, am Tag vor dem Gipfel. Die anderen sind davon, wie wir von EU-Diplomaten gehört haben, kalt erwischt worden. Und das sind natürlich nicht die allerbesten Voraussetzungen, um neue Verbündete zu finden.
Mit Blick auf Russland soll die EU ihre, Zitat, Verteidigung gegen bösartige, illegale und spaltende Aktivitäten verstärken, heißt es in der Gipfelerklärung. Zusätzliche Maßnahmen inklusive Sanktionen sollen geprüft werden. Welche Aktivitäten sind damit konkret gemeint?
Ja, da gibt es einige. Nehmen wir die Vergiftung der Doppelspione Skripal in Großbritannien, nehmen wir den Fall Nawalny, den sogenannten Tiergartenmord in Berlin, da sieht ja die Staatsanwaltschaft Verbindungen zum russischen Geheimdienst, nehmen wir den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015, Tschechien macht russische Agenten für Explosionen in Munitionslagern verantwortlich, in Bulgarien gab es ähnliche Fälle. Die Europäische Union zählt aber auch Desinformationskampagnen dazu, Fake News-Kampagnen, die von sogenannten Trollfabriken in St. Petersburg ausgesteuert werden sollen. Also das ist eine ganze Palette und da will die EU jetzt entschiedener dagegenhalten, ihre Abwehr stärken, unter anderem mit einem neuen Zentrum für Cybersicherheit.
Und wie konkret sind die Sanktionspläne?
Die sind noch gar nicht konkret. Es wird nur sehr allgemein darauf hingewiesen, dass der europäische Chefdiplomat Josep Borrell jetzt einen Katalog mit neuen möglichen restriktiven Maßnahmen erarbeiten soll, inklusive von Wirtschaftssanktionen. Das wird sehr bewusst, denke ich, offen gelassen. Es geht um die politische Botschaft Richtung Moskau. Wir können und wir werden im Notfall die Daumenschrauben weiter anziehen.
Informationen und Einschätzungen waren das von unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach. Vielen Dank. SWR 2 aktuell, es ist 12.11 Uhr. Es ist inzwischen ein fester Termin im Berliner Wochenplan, die Freitagsvormittags-Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Auch die Rollenverteilung hat sich eingespielt. Spahn berichtet zum Beispiel über den aktuellen Stand der Impfkampagne und Wieler mahnt. Sinkende Infektionszahlen sind nämlich das eine, die Gefahren durch die Delta-Variante, vor allem mit Blick auf den Herbst, aber nicht zu unterschätzen. Wie Spahn und Wieler den Drahtseilakt zwischen Entwarnen und Hab-Acht-Stellungen hinbekommen haben, dazu unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt.
Es ist noch nicht vorbei. Impfen hilft und die Masken sollten wir schon noch eine Weile tragen. Das waren drei Kernbotschaften von Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Die neueste Sorge, nämlich, dass die Delta-Variante des Coronavirus alle Pläne für einen unbeschwerten Sommer wieder zerstört, diese Sorge konnten und wollten beide nicht verstreuen. Sorgenherbst ist das Wort, das Jens Spahn dafür erfunden hat.
Viele treibt die Frage um, ob wir auf eine mögliche vierte Welle mit dieser Variante zusteuern, ob der Sommerurlaub möglich ist wie geplant, ob uns wieder ein schwieriger Herbst und Winter bevorsteht. Die einfache Antwort auf diese Frage ist, es liegt an uns. Wir dürfen zuversichtlich in diesen Sommer gehen, wir können den Sommer genießen, aber eben mit Vorsicht. Aus einem zu sorglosen Sommer darf kein Sorgenherbst werden.
Wer doppelt geimpft ist, hat zwar einen guten Schutz, auch vor der Delta-Variante, aber eben nicht zu 100%, so Lothar Wieler. Und da die meisten Menschen in Deutschland noch nicht vollgeimpft sind, sollten grundlegende Dinge wie Maske tragen noch aufrechterhalten bleiben, auch um neue Lockdowns zu vermeiden.
Übernehmen wir alle, indem wir uns impfen lassen, Verantwortung für uns selber, aber auch für unsere Mitmenschen, gerade die Erwachsenen. Jede Impfung trägt dazu bei, den Anstieg der Fallzahlen im Herbst möglichst flach zu halten und die noch Ungeimpften zu schützen. Zum Beispiel viele Kinder natürlich. Jede versäumte Impfung aber kann eben dazu führen, dass der Anstieg im Herbst steiler sein wird.
Nehmen Sie jeden Impftermin ernst, appelliert der RKI-Chef, und achten Sie auf die zweite Impfung, die den Schutz erst sozusagen festtackert. Der Schlüssel zum Erfolg ist die aktuell niedrige Zahl der Neuansteckungen, so Wieler, also niedrige Inzidenzen.
Und darum müssen wir in der Zwischenzeit die niedrigen Inzidenzen, die wir ja gemeinsam erarbeitet haben in den letzten Monaten und die auch dank des Sommers so niedrig sind. Wir wissen ja, dass das Virus eine gewisse Saisonalität hat. Darum lassen wir uns diese niedrigen Inzidenzen wirklich verteidigen weiterhin.
Impfen hilft auch gegen Delta. Das war immerhin die Botschaft, die heute Hoffnung verströmen konnte. Alle wollen jetzt gerne verreisen. Davon müssen die Wissenschaftler natürlich vielfach abraten, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Selbst Regionen wie Israel mit maximal hohen Impfquoten mussten Öffnungsschritte zurücknehmen. Zugang für Touristen, die individuell anreisen, soll es erst ab August geben, statt schon nächste Woche. Alles wegen Delta. Das müsse aber nicht unbedingt zu neuen Sorgen führen, sagte Professor Sander von der Charité, der heutige Gast in der Freitagskonferenz.
Und eigentlich können wir ein bisschen was aus Israel lernen, weil dann natürlich relativ früh dann jetzt auch gelockert wurde und die Kombination aus Lockerung und dann jetzt einer anderen Variante führt eben dazu, dass dann so eine Impfquote auch nicht mehr ganz ausreicht, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Von daher kann ich das nur unterstützen, dass wir wirklich besser informieren, da reingehen und die Impfquote muss dann wahrscheinlich noch ein bisschen höher werden. Aber beunruhigend ist es nicht, es ist eher lehrreich, würde ich sagen, aus meiner Sicht.
Also komplett vergessen sollen wir die Masken und das Abstandhalten noch nicht. Immerhin, das mit dem Lüften fällt im Sommer ja erheblich leichter als sonst. Alfred Schmidt, Berlin.
Es waren mehr als 2 Dutzend Tagesordnungspunkte, die die Bundestagsabgeordneten abarbeiten mussten in ihrer vorletzten Sitzung vor der Sommerpause. Und zu jedem dieser Tagesordnungspunkte waren natürlich auch Anträge aus den Fraktionen zu diskutieren. Das neue Klimaschutzgesetz wurde beschlossen, Bundeswehreinsätze im Kosovo und im Libanon verlängert und vieles mehr. Zum Ende der Sitzung war es erst am frühen Morgen. Aus Berlin berichtet unser Korrespondent Kai Küstner.
Es war fast auf den Punkt genau 2.30 Uhr morgens, als Bundestagsvizepräsidentin Dagmar Ziegler feststellte:
Tagesordnung ist damit, schade eigentlich, erschöpft. Ich berufe.
Erschöpft waren im Gegensatz zur auch mitten in der Nacht noch recht munter scheinenden SPD-Politikerin dann doch die meisten Abgeordneten, die so lange auf ihren Stühlen ausharren mussten. Hatten sie doch in einer 17,5-stündigen Marathonsitzung noch ebenso späte wie weitreichende Beschlüsse auf den Weg gebracht.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 27a bis 27c sowie Zusatzpunkt 19.
Hinter diesen Zahlen verbarg sich ein Gesetzespaket, das künftig unter anderem die grün-weiße Fahne der radikal-islamischen Hamas in Deutschland verbietet. Das gilt künftig für Kennzeichen aller Organisationen, die auf der EU-Terrorliste stehen. Teil des Gesetzespakets ist auch, dass das Verbreiten sogenannter Feindeslisten künftig unter Strafe steht. Vor allem Rechtsextreme veröffentlichen im Netz oft Namen und Anschrift politischer Gegner. Ferner sollen Frauen besser gegen Nachstellungen, das sogenannte Stalking, und zwar sowohl im Netz als auch auf offener Straße, geschützt werden.
Beim Thema Nachstellung und Cyberstalking gibt es sogar ein kleines Lob. Hier ist die Koalition doch ausnahmsweise einigen Kritikpunkten der Sachverständigen gefolgt.
So der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz. Eine Szene mit Seltenheitswert, wenn auch versteckt in den frühen Morgenstunden. Die AfD mit verhaltenem Applaus für die Regierung. Ein Akt der Wiedergutmachung ist die Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Die sieht vor, dass vor dem Naziregime ins Ausland Geflohene und deren Nachfahren künftig einen gesetzlichen Anspruch auf einen deutschen Pass bekommen. Gleichzeitig wird es künftig ein Einbürgerungsverbot für Menschen geben, die wegen einer antisemitischen oder rassistischen Tat verurteilt wurden. Auch mit Verbraucherrechten befasste sich der Bundestag in seiner Marathonsitzung. Künftig wird es Pflicht, in Städten und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern einen Mietspiegel zu erstellen, was aus Sicht der SPD-Abgeordneten Mechthild Rawert überzogene Forderungen der Vermieter einzudämmen hilft.
Und es ist Schluss damit, dass in den Städten, wo bis längst die Mietpreisbremse gelten könnte, kein Mietspiegel existiert.
Ebenfalls nah an Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Vertragslaufzeiten für Handys, Streamingdienste oder auch Fitnessstudios werden beschränkt. Dass die Mammutsitzung nicht wie zunächst befürchtet erst um 7 oder 8 Uhr morgens endete, war auch dem Umstand geschuldet, dass Redezeiten verkürzt wurden und zahlreiche Abgeordnete ihre Reden nicht vortrugen, sondern lediglich zu Protokoll gaben.
Wenn wir zum Beispiel Redezeiten verkürzen, dann tut es dem einen oder anderen Abgeordneten auch gut, wenn er statt 8 Minuten mal 4 Minuten redet,
befand der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Michael Grosse-Brömer im ARD-Morgenmagazin. Kai Küstner, Berlin.
Solche Bilder kennt man eigentlich nur aus den Tornado-Regionen im mittleren Westen der USA. Völlig zerstörte Häuser, Autos, offenbar einmal durch die Luft gewirbelt und irgendwo gelandet. Aber diesmal kommen sie aus unserem Nachbarland Tschechien. Handyvideos zeigen eine riesige, trichterförmige, graue Windhose, die Bäume umknickt wie Streichhölzer und durch Siedlungen pflügt. Regelrechte Schneisen hat der Sturm durch die betroffenen Dörfer in Tschechien geschlagen. Es gab viele Verletzte, immer noch werden Menschen vermisst. Zur aktuellen Lage unser Tschechien-Korrespondent Peter Lange.
Am Morgen danach ist Marek so gut, der Schrecken noch anzusehen. Wir sind froh, dass wir leben, sagt der Bürgermeister der Stadt Moravská Nová Ves. Wir saßen direkt hinter dem Fenster hier und hatten Glück, dass wir es geschafft haben, uns in Sicherheit zu bringen. Es muss alles ganz schnell gegangen sein, so schildern es jedenfalls viele Betroffene, zum Beispiel auch Roman Drobecek. Ich habe meiner Frau zugerufen, sie soll so schnell wie möglich die Kinder nehmen und in den Keller gehen. Und dann fingen auch schon die Scheiben an zu zerspringen. Ein merkwürdiges Dröhnen sei es gewesen, als ob ein Zug näher kommen würde, berichtet ein Augenzeuge. Es waren Unwetter angekündigt in Südmähren wie in ganz Tschechien. Aber was sich in den Bezirken Hodonín und Břeclav bildete, war ein Tornado mit der typischen senkrechten Luftsäule, die mit Geschwindigkeiten von über 300 km/h durch die Gegend zog und dabei alles zerstörte, was im Weg war. Eine Apokalypse.
Das sind Einsätze, wie man sie von Erdbeben her kennt, sagt Jaroslav Mikoska, der Sprecher der Feuerwehr von Südmähren. Aber die Situation hier ist dem sehr ähnlich. Tausende Häuser sind beschädigt oder zerstört. Viele Autos sind nur noch Wracks. Strommasten und Bäume wurden umgelegt. Mehrere 10.000 Haushalte sind ohne Strom. Wichtige Verkehrsverbindungen waren stundenlang blockiert. Nach einigen Vermissten wird noch gesucht. Wir durchsuchen nun die Häuser, ob dort noch jemand drin ist, sagt Hinjek Volvaski von der Feuerwehr Luzie. Das ist jetzt das Wichtigste und dann checken wir die Statik. Rettungskräfte aus ganz Tschechien wurden nach Südmähren beordert. Sie werden inzwischen von Soldaten unterstützt. 200 Menschen mussten medizinisch versorgt werden. 60 von ihnen sind so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen.
Wie gesagt, das Phänomen Tornado kennt man sonst eher aus den USA. Dort zieht sich durch mehrere Bundesstaaten im Flachland, im Landesinneren, die sogenannte Tornado Alley, wo sich regelmäßig solche Windhosen bilden. Bei uns in Europa gibt es zwar oft schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm, so wie in den letzten Tagen auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Windhosen oder Tornados sind aber eher selten. Ich habe mit dem Meteorologen Sven Plöger gesprochen. Herr Plöger, welche Voraussetzungen braucht es denn genau, damit so ein Tornado entsteht?
Ja, schönen guten Tag, Herr Haug. Ich grüße Sie. Im Grunde genommen muss es labil sein. Also labile Verhältnisse fördern das Rauf und Runter. Und deswegen brauche ich feucht, warme Luft in den tiefen Schichten der Atmosphäre. Und ich brauche trocken, kalte Luft oben drüber. Und dann brauche ich noch etwas, was wir Meteorologen Windscherung nennen. Vor allen Dingen die Richtungsscherung, also die Änderung der Windrichtung in verschiedenen Schichten. Und dann wird die Drehung induziert. Und wenn diese Bedingungen alle zusammenpassen, dann kann es tatsächlich zu einem solchen Tornado führen. Übrigens, Windhose wird bei uns ja gerne mal gesagt, hat natürlich nichts mit dem Kleidungsstück zu tun, sondern mit dem englischen Wort hose. Und das heißt wiederum Schlauch.
Also eigentlich nur schlecht übersetzt sozusagen.
Genau.
In den letzten Jahren, da gab es sowas in Europa ja, wenn überhaupt, dann nur vereinzelt und kleinere Tornados. Gab oder gibt es jetzt eine Zunahme dieser Wetterphänomene?
Das ist natürlich tatsächlich die Frage, die sich jetzt stellt im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Ganz grundsätzlich kann man sagen, wärmere Atmosphäre bedeutet auch mehr Energie ist drin und dann kann natürlich mehr freigesetzt werden. Das ist so eine ganz einfache Gleichung. Was wir aber beobachten ist, dass sich die Stärke einzelner Tornados tatsächlich nach oben bewegt. Also die, die da sind, die sind tatsächlich häufiger, im Mittel stärker. Es gibt aber keine Häufung der Tornados an sich. Das muss aber, das gehört auch dazu, noch viel stärker beobachtet werden, denn diese Tornados sind, wie wir alle wissen, unglaublich kleinräumige Ereignisse. Das heißt, die Beobachtung ist auch nicht leicht. Und gerade weil wir jetzt auch zum Beispiel durch unsere Smartphones viel aufmerksamer auch mal Tornados, kleine Tornados über Land beobachten, die wir früher nicht beobachtet haben, weil es uns einfach gar nicht interessiert hat, weil wir sie nicht mitbekommen haben, nicht haben filmen können, haben wir jetzt auch oft das Gefühl dieser deutlichen Zunahme. Und kräftige Tornados, da werden sich viele Menschen, die etwas älter sind, in Baden-Württemberg noch erinnern. 10. Juli 1968, ein sogenannter F4-Tornado in Pforzheim. Das heißt, das passiert schon mal, so ein richtig heftiger Tornado wie jetzt auch in Tschechien. Aber das ist eben tatsächlich bei uns selten. Es sind meistens die kleineren.
In den USA, wo das ja in bestimmten Regionen Alltag ist, gibt es spezielle Tornado-Warnsysteme. Wie gut lässt sich sowas vorhersagen?
Also wie immer bei diesen sehr kleinräumigen Dingen ist das für uns Meteorologen eine ganz große Herausforderung. Wir können zwar relativ gut angeben, welche Region ein Potenzial für Schwerstgewitter oder für Hagel oder möglicherweise Tornados hat. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass da ein Gerät, sage ich jetzt mal, also ein solcher Schlauch, eine solche Windhose unterwegs ist, die vielleicht einen Durchmesser von 50 oder 100 Metern oder vielleicht, sei es mal ein ganz riesiger, auch 200 Metern haben kann, dann kann man natürlich nie sagen, welcher Straßenzug oder welche Ortschaft wird getroffen. Das heißt, Potenzialvorhersage geht, regionale Vorhersage eine riesige Herausforderung. Wenn aber ein Tornado oder ein Schwergewitter da ist, dann kann man natürlich im sogenannten Nowcasting-Bereich, unmittelbare Vorhersage mit Radar etc., tatsächlich dieses Teil dann natürlich verfolgen. Aber dann sind die Warnungen natürlich sehr kurzfristig.
Das sind dann die klassischen Gewitterzellen, die man auf seinem Wetterradar auf dem Smartphone verfolgen kann. Und das sind ja auch die Probleme, mit denen wir es hier eher zu tun haben, die klassischen Unwetter, von denen Sie auch schon gesprochen haben, mit Hagel, Starkregen und Sturm, die haben ja messbar zugenommen, auch durch den Klimawandel, oder?
Tatsächlich. Also hier stellen wir einfach fest, dass wir sehr häufig Wetterlagen haben. Wir Meteorologen nennen das tief Mitteleuropa. Man erinnert sich wahrscheinlich auch noch an das Jahr 2016, wo wir in der ähnlichen Jahreszeit wie jetzt, wo wir es auch wieder haben, diese kräftigen Unwetter haben, weil einfach ständig diese Gewitter stehen bleiben. A, haben wir die wärmere Luft und die höhere Energie. Das ist tatsächlich ein Anteil des Klimawandels. Natürlich hat es früher einzelne solcher Gewitter und heftiger Lagen immer gegeben. Aber genau wie Sie richtig sagen, die häufen sich. Das ist der Anteil der Erwärmung des Klimawandels. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir diese Gewitter verfolgen, wir eben auch diese Kraft dann erkennen in diesen starken Hagelunwettern. Und das Ganze hat maßgeblich damit zu tun, dass sich unsere Tiefs und Hochs langsamer bewegen als früher. Und wenn Sie weniger überlagerten Wind haben und so ein Gewitter langsam zieht oder gar stehen bleibt, dann ist natürlich all der heftige Niederschlag oder eben auch Hagel an derselben Stelle. Also Sie haben nicht nur mehr Energie in der Atmosphäre, sondern Sie haben auch eine langsamere Wanderschaft. Ich übersetze das manchmal mit einem kaputten Rasensprenger. Also wenn der kaputt ist und das ganze Wasser landet immer an derselben Stelle, dann haben Sie auf Ihrer Wiese auf der einen Seite eine Pfütze und die andere Seite vertrocknet, weil ja dort kein Wasser ankommt. Und das ist genau unser Punkt. Ein Gewitter, sehr stark, eine Stelle, sehr viel Regen und entsprechende Folgen und möglicherweise benachbart, das können wenige Kilometer sein, ein Ort, wo einfach gar kein Niederschlag fällt und wir haben das große Trockenheitsproblem. Also dieses enge Nebeneinander, das ist tatsächlich auch ein Ergebnis der Klimaveränderung.
Sagt der Meteorologe Sven Plöger. Und die gute Nachricht am Wochenende, da wird das Wetter hier bei uns besser. Das macht gute Laune. Gute Laune gibt es auch bei den deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das hat aber wiederum weniger mit dem Wetter zu tun. Der monatliche Konsumklimaindex, den das Nürnberger Forschungsinstitut GfK erstellt, der ist auf jeden Fall noch einmal gestiegen und liegt so hoch wie seit August 2020 nicht mehr. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, das heißt, wir holen jetzt tatsächlich vieles nach und geben Geld aus?
Das passiert im Moment schon, ja, aber vor allem rechnen die Konsumforscher damit, dass richtig große Nachholeffekte im zweiten Halbjahr einsetzen werden. Bisher ist der Binnenkonsum, also was wir gesamt im Inland ausgeben, nur relativ langsam angestiegen. Und die wirtschaftliche Erholung, von der wir immer berichten, die basiert vor allem auf dem starken Export nach China und in die USA. Und die GfK rechnet ebenso ab Mitte des Jahres damit, dass der Binnenkonsum die Gesamtwirtschaft dann wieder ähnlich stark stürzen wird wie vor der Pandemie auch. Er macht nämlich in normalen Zeiten ungefähr die Hälfte der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung aus.
Wo werden sich diese Nachholeffekte denn besonders bemerkbar machen?
Da zählen die Konsumexperten jetzt schon viele Klassiker auf. Friseurbesuche, das haben wir in den vergangenen Wochen ja erlebt. Viele Friseurinnen und Friseure waren komplett ausgebucht. Kosmetik, Restaurants, aber vor allem auch Reisen. Dazu gibt's heute eine, wie ich finde, sehr erstaunliche Umfrage. Wir wollen offenbar so unbedingt in den Urlaub fahren, dass 5 Millionen Deutsche ihren Sommerurlaub, also die Buchung im Reisebüro, auf Pump machen und dafür einfach ihren Dispo-Kredit überziehen werden. Das hat das Vergleichsportal Check24 abgefragt. Also in diesem Fall wird dann Geld ausgegeben, das eigentlich gar nicht da ist, verbunden auch noch mit hohen Zinsen. Das zeigt auf der einen Seite, wir wollen nachholen, aber auf der anderen Seite warnen viele Konsumforscher hier auch, dass ein Teil dieser Erholung wirklich aus diesem Impuls heraus entsteht, dass wir uns endlich mal wieder etwas gönnen wollen und dass wir da dann zum Teil zumindest doch ein Stück weit wieder in eine private Überschuldung hineingeraten.
Gilt das für alle Branchen mit dem Nachholen oder werden einige doch langfristig mit den Pandemiefolgen zu kämpfen haben?
Das befürchten immer noch einige Branchenverbände, der Handelsverband natürlich, Stichwort Innenstadtsterben. Heute hat sich ganz aktuell der Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein-Westfalen geäußert mit konkreten Zahlen. Das klingt sehr drastisch, denn der sagt, wir werden wohl überhaupt nie mehr das Vorkrisenniveau erreichen. Ohne eine Ausweitung der Corona-Hilfen noch zusätzlich in diesem Jahr werde es bundesweit eine Schließungswelle geben. Es wird weniger Messen geben und der Verband rechnet auch konkret mit 20-30% weniger Geschäftsreisen, weil wir uns einfach doch öfter online treffen werden. Da haben wir unsere Gewohnheiten geändert. Und das ist natürlich gerade für große Messe- und Reisestädte wie ja zum Beispiel auch Stuttgart sicher ein Problem. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf den DAX. Der verliert heute leicht, trotz der guten Laune, minus 0,2%, 15.570 Punkte.
Soweit die aktuellen Wirtschafts- und Börseninformationen von Michael Wegmer.